Ich gehe ja aktuell so eine Miniserie durch und wir möchten uns Gedanken machen über das Dienen und sicherlich auch über Diakone in der Hinsicht, weil sie auch Diener sind. Aber wir alle müssen Diener sein, nicht wahr? Und ich hatte eigentlich vorgehabt, aus Matthäus 15 zu predigen, und zwar über das Ereignis mit der kananäischen Frau. Und wir haben letzte Woche auch schon davon gehört. Und dann habe ich gedacht, sollte was anderes vorbereiten. Aber irgendwie im Laufe der Woche war mir das doch auf dem Herz geblieben, dass ich bei diesem Ereignis bleibe und wir heute auch nochmal die kananäische Frau anschauen. Peter hat uns letztes Mal aus Markus 7 und ich habe die Parallelstelle vorbereitet. Und wir möchten heute einen völlig anderen Fokus setzen. Wir möchten andere Aspekte aus diesem Abschnitt herausarbeiten und sehen, was wir aus dem Ereignis lernen dürfen und wie es auch auf unser Leben miteinander Auswirkungen hat. Und wir möchten heute vor allem das Herz eines Dieners sehen. Wie gesagt, es betrifft uns alle. Wir alle müssen Diener sein. Wir alle sind Knechte des Herrn Jesus Christus. Wir sind dazu aufgerufen, einander zu dienen. Aber es ist sicherlich auch etwas, wo ein Diakon sich vor allem hervortut, aber hoffentlich wir alle. Und darum lass uns zuerst Matthäus Kapitel 15, die Verse 21 bis 28 lesen. Matthäus Kapitel 15, Abvers 21. Dies ist das Wort des Herrn. Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegend von Tyrus und Sidon zurück. Und siehe, eine kananäische Frau kam aus jener Gegend, rief ihn an und sprach: Erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Er beantwortete ihr nicht ein Wort. Da traten seine Jünger herzu, baten ihn und sprachen: Fertige sie ab, denn sie schreit uns nach. Er beantwortete und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Da kam sie, fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Er beantwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Sie aber sprach: Ja, Herr, und doch essen die Hunde von dem Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: O Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Was für ein wunderbares Wort. Wobei wir uns hier auch sicherlich viele Fragen stellen können, was hier passiert und es auch tun möchten. Wir denken über das Dienen nach und wir wissen, dass Gott die Gemeinde so baut, dass es zwei Ämter in der Gemeinde gibt. Es gibt einmal die Ältesten, die aus dem Pastor und den leitenden Ältesten sich zusammenstellt. Und es gibt auch Diakone, die ein weiteres Amt bekleiden in der Gemeinde Gottes. Und diese zwei unterschiedlichen Ämter haben unterschiedliche Schwerpunkte. Und das ist auch völlig nachvollziehbar, umso mehr wir uns Gedanken darüber machen, dass Diakone eine andere Aufgabe haben als Älteste. Und im Normalfall, ich sage nicht immer, aber im Normalfall ist es auch so, dass ein Ältester ein nicht so guter Diakon ist und ein Diakon im Normalfall ein nicht so guter Ältester ist. Sie haben andere Qualifikationen, sie haben andere Schwerpunkte. Und das ist wichtig zu sehen. Vor allem, wenn wir diese unterschiedlichen Aufgaben uns vor Augen halten, sehen wir, dass ein Diakon vor allem ein Auge für Not hat. Er sieht etwas, wenn etwas nicht stimmt, wenn etwas nicht passt. Und es ist ihm ein Anliegen, das zu korrigieren, das zu beheben. Er sieht die Nöte anderer und sie sind ihm groß und wichtig. Ihr dürft bewerten, ob ich ein guter Ältester bin, aber ich habe den Eindruck, ich wäre nicht unbedingt ein guter Diakon. Warum? Und der ein oder andere hat vielleicht schon mit mir diese Erfahrung gemacht. Wenn du mich fragst, sollen wir dies oder jenes tun, dann sage ich meistens, können wir machen. Aber brauchen es auch nicht unbedingt, es funktioniert ja auch so. Ein Diakon ist völlig anders. Ein Diakon sieht, das passt nicht, das stimmt irgendwas nicht. Es mag vielleicht funktionieren, aber es muss besser werden. Er hat ein ganz anderes Anliegen und er scheut auch keinen Aufwand, um genau das zu korrigieren. Ein Diakon, er hat ein Herz für diese Nöte und es ist sein Wunsch, diese zu adressieren und zu beheben. Und schaut, wie diese Funktion, wir werden das auch das nächste Mal genauer anschauen in Apostelgeschichte 6, aber wir sehen, wie die Diakone auch so eine gewisse Schutzfunktion für die Gemeinde haben, um die Freude in der Gemeinde zu bewahren. Damit die Gemeinde nicht durch verschiedene Nöte abgelenkt wird, sondern sie gemeinsam zusammenkommen, um Gott anzubeten. Und das ist auch unser Fokus. Wir möchten das Herz eines Dieners heute anschauen. Und wen sonst könnten wir besser als Beispiel heranziehen als unseren Herrn Jesus Christus selbst? Und wir haben diese Verse gelesen in Matthäus Kapitel 15 und ich hoffe, es wird sich auch gegenseitig ergänzen von dem, was wir das letzte Mal auch schon gehört haben. Aber wir möchten zuerst die Frage stellen, die offensichtlich ist, ist Jesus unbarmherzig? Ist Jesus unbarmherzig? Schau, wenn du dir dieses Ereignis vor Augen hältst und wir haben diesen Abschnitt gelesen, und der Herr Jesus, er versucht immer wieder, nicht nur einmal, sondern dreimal nacheinander, versucht er eigentlich, dieser Frau Steine vor die Füße zu legen. Sie gibt aber nicht auf. Warum tut das unser Herr Jesus? Ist er so unbarmherzig und kann nicht dieser Frau in Not helfen? Und natürlich, wenn wir diesen Text aus dem Kontext reißen, dann sind wir in der Gefahr, zu dem falschen Schluss zu kommen, dass Jesus hier unbarmherzig, hart und lieblos ist. Aber das ist er nicht. Das ist er nicht. Etwas ganz anderes er hat was ganz anderes als Absicht oder vor. Schau den Kontext an und er hilft uns ungemein. Wir müssen den Kontext betrachten. Wann findet dieses Ereignis statt? Nun, wenn du Matthäus 14 liest oder kurz davor schaust, dann fällt dir auf, dass dieses Ereignis genau zwischen zwei Speisungen liegt. Einmal die Speisung von den 5000 in Matthäus 14 und wenn du in Matthäus 15 weiterliest, kommst du zu der Speisung von den 4000. Das ist eine große Zahl, nicht wahr? Und genau zwischen diesen Ereignissen findest du das Ereignis mit der kananäischen Frau. Mit der Frau, die keine Israelitin ist. Sie ist eine heidnische Frau. Und schau, was uns der Text lehrt, was Matthäus uns hier schreibt. Der gesamte Abschnitt, die Speisung der 5000, die Speisung der 4000, er spricht von dem Mitleid des Herrn Jesus. Er ist gefüllt von dem Mitleid und der Liebe zu dem Volk, das ihm nachgeht, ihn hört, über Tage hinweg. Und er ist voller Mitleid mit ihnen. Lies zum Beispiel Matthäus 14, Vers 14. Da heißt es, dass er innerlich bewegt ist. Er erbarmt sich über sie und heilte ihre Kranken. Er sieht diese große Menge und er ist bewegt von dem, wie viele Leute vor ihm stehen und in Not sind. Und er kann nicht anders, als ihnen zu helfen. Das ist das erbarmende, das mitleidige Herz unseres Herrn Jesus. Wenn du dann Matthäus 15 weiterschaust und siehst genau das Gleiche im Vers 32. Ich bin voll Mitleid mit der Menge, denn sie verharren nun schon 3 Tage bei mir und haben nichts zu essen. Und ich will sie nicht ohne Speise entlassen, damit sie nicht auf dem Weg verschmachten. Was für ein Mitleid, nicht wahr? Unser Herr Jesus, er sieht diese Menge und er will ihnen helfen. Und dann finden wir dieses Ereignis mit der kananäischen Frau und irgendwie tut er sie ab. Warum? Nun, ein guter Lehrer bringt manchmal die besten Gedanken seiner Schüler hervor, indem er sie bewusst herausfordert, indem er sie bewusst prüft. Nimm ein einfaches Beispiel, auch zu Hause, wenn die Eltern den Kindern was beibringen möchten. Wenn du deinem Kind zum Beispiel erklärst, wenn das Handtuch nass ist, dann faltest du es oder krümmst es nicht zusammen und legst es einfach neben die Kleidung. Das tut man nicht. Und das Kind sagt, ja, okay, das mache ich nächstes Mal nicht. Das ist erstmal einfach zu verstehen. Aber wenn du das nächste Mal fragst, warum tust du das nicht? Nun, dann beginnst du dein Kind herauszufordern und zu überlegen, warum, was eigentlich die Ursache dafür ist, der Grund dafür ist. Und dadurch versteht das Kind gewisse Dinge auch für die Zukunft. Ein Lehrer tut es genauso in der Schule. Wenn du fragst, gibt es einen Gott, dann sagen die meisten ja. Oder andere auch nein. Das ist erstmal eine einfache Frage, eine einfache Antwort. Aber wenn du fragst, warum oder wie beweist du das? Und dann beginnt der Kopf zu denken, nicht wahr? Und Gott tut es immer wieder in seinem Wort. Gott tut es immer wieder. Denk zum Beispiel an Abraham und Isaak. Das Wort Gottes sagt uns, dass Gott erklärt Abraham, er soll Isaak opfern. Und Abraham, der so lange auf seinen Sohn gewartet hat, auf diesen verheißenen Sohn, sein einziger Sohn, der verheißen war, von seiner Frau Sarah, und er soll dieses Kind opfern. Und er geht auf den Berg mit seinem Sohn und er ist bereit, seinen Sohn zu töten. Und Gott greift ein und sagt, Abraham, es ist genug. Ich weiß jetzt, dass du selbst deinen Sohn nicht schonen würdest. Du liebst mich mehr als deinen Sohn. Und es ist immer die Gefahr, nicht wahr, dass wir, wenn wir etwas Besonderes in unserem Leben haben, dass wir so einen Fokus darauf setzen, dass es uns so wertvoll wird, dass es oft mehr von uns einnimmt, als es eigentlich sollte. Und Gott prüft hier Abraham. Und er sagt, nun weiß ich, dass du mich liebst und gehorsam bist. Und Abraham, er wusste, dass Gott ein Gott der Verheißung ist. Und er wusste, dass selbst wenn er seinen Sohn umbringen würde, der Autor im Hebräerbrief sagt uns, Abraham wusste, dass Gott ihn aus den Toten auferwecken würde, weil er der verheißene Sohn ist. Und Spurgeon hat es so schön gesagt, Abraham hat seinen Sohn in seinem Herzen bereits geopfert. Und Gott greift ein. Und du siehst, Gott prüft den Glauben von diesem Mann. Gott prüft unseren Glauben oft, damit dieser Glaube strahlen kann. Nicht umsonst schauen wir auf Abraham und sehen ihn als unseren Glaubensvater. Gott hat ihn geprüft und er kam hervor. Oder nimm die Parallelstelle in Johannes 6, auch über die Speisung der Volksmenge. Jesus erhebt seine Augen, er sieht diese große Volksmenge und er spricht zu Philippus, woher sollen wir Brote kaufen, damit diese essen? Und er sagt, der Text sagt uns, dass er dies sagt, um ihn zu prüfen. Und hier sehen wir, wie ein guter Lehrer manchmal die besten Gedanken hervorbringt, indem er herausfordert, indem er prüft. Und das ist es, was unser Herr Jesus hier mit dieser kananäischen Frau tut. Er ist nicht lieblos. Er ist nicht unbarmherzig. Er ist nicht hart. Aber er prüft den Glauben dieser Frau. Und schau, was wir daraus lernen dürfen. Wir sehen hier, und das ist der zweite Punkt, dieser Zweifel und Hartnäckigkeit, was wir im Kontrast in diesem Gleichnis sehen. Matthäus, er macht uns auch die Situation oder er zieht auch die Jünger mit ein. Und wir möchten zuerst einmal schauen, was bei den Jüngern vorgegangen ist und dann im Vergleich diese Frau anschauen. Aber schau, wenn wir uns die Frage stellen, warum waren die Jünger so hart zu der Frau? Warum sagen sie im Vers 23, schick sie fort, sie schreit uns nach, das ist unangenehm. Schick sie fort, Herr. Warum sind sie so hart und was ist bei ihnen passiert? Und ich glaube, wir müssen hier uns zum einen vor Augen halten, dass die Jünger Jesu sehr beschäftigte Männer sind. Sie sind so beschäftigt und wir können das nachvollziehen. Denk an das Ereignis, die Speisung der 5000. Das ist eine große Menge. Und wir können uns vorstellen, oder der Text sagt uns, dass sie dafür verantwortlich sind, das Ganze zu verteilen. Für 5000 ohne Frauen und Kinder. Das ist viel Arbeit. Und das heißt, sie sind damit lange Zeit beschäftigt. Sie kümmern sich drum und sie gucken, dass jeder etwas hat und versuchen da auch niemanden zu übersehen. Die Menge schon so lange beim Herrn Jesus. Sie hören zu, es wird schon Abend. Und sie arbeiten, sind beschäftigt und sicherlich sind sie auch müde. Und wenn du weiterliest in Matthäus 14, siehst du, dass sie dann in das Schiff steigen, zum jenseitigen Ufer fahren und die Jünger sind dabei. Und wer tut, wer hilft, wer begleitet den Herrn Jesus? Es sind die Jünger, nicht wahr? Sie dienen ihm, sie sind immer an seiner Seite. Und wenn es was zu tun gibt, dann sind sie da und tun es. Das heißt, sie sind beschäftigte Männer. Und jetzt geht der Herr Jesus nach Sidon und Tyrus. Und jetzt kommt noch eine kananäische Frau. Und sie haben doch schon so viel zu tun, sie kommen kaum zur Ruhe. Und das ist eine Heidin, eine Nicht-Israelitin. Und wir haben so viel mit unserem eigenen Volk zu tun. Herr, du meinst doch nicht wirklich, wir können uns noch um sie kümmern. Schick sie fort. Schick sie fort. Und du siehst, wie sie versuchen, immer wieder das, was auf sie zukommt, das, was es zu tun gibt, sie versuchen es irgendwie immer wieder aus ihrer eigenen Kraft zu bewältigen. Sie sehen eine Not und für sie ist das noch mehr Arbeit. Jetzt haben sie schon genug mit dem eigenen Volk zu tun und jetzt kommt noch eine von den Heiden hinzu, eine Griechin, und um sie sollen wir uns auch noch kümmern. Herr, schick sie fort. Und du siehst, sie versuchen all das zu bewältigen und sie sehen einfach die Grenzen ihrer eigenen Kraft und sie können nicht mehr. Sie können nicht mehr. Wir können davon ausgehen, sie haben viel zu tun. Und es ist einfach zu viel, als sie diese Frau noch sehen und sagen, schick sie fort. Was ist bei der Frau im Kontrast vorgegangen? Die Frau, sie hat eine Tochter und sie ist schlimm besessen. Und sie weiß auch nicht weiter. Genauso wie die Jünger weiß sie nicht weiter, was sie tun soll oder was sie tun kann. Und sie geht zu dem Herrn Jesus und sie bittet ihn, Herr, hilf mir. Aber bei ihr siehst du eine völlig andere Herangehensweise. Bei ihr siehst du, dass sie nicht versucht, etwas aus eigener Kraft zu tun, zu bewältigen, wie es die Jünger im Gegensatz tun, sondern sie sieht ihre Unfähigkeit, die Situation zu lösen und sie geht zu dem, der sie lösen kann. Zu dem Herrn Jesus Christus. Und schau, was der Herr Jesus tut. Er vergleicht sie mit einem Hund. Und das tut weh. Das tut wirklich weh. Stell dir vor, du wärst in der Situation. Du bist ein Mensch. Und du bist dort und suchst nach Hilfe. Und die Antwort, die du bekommst, ist erstmal ein Schweigen. Du wirst ignoriert. Du hörst keine Antwort. Und du denkst, vielleicht hat er mich nicht gehört. Und die Jünger versuchen, sie loszuwerden. Und als sie nicht aufhört zu rufen, sagt der Herr Jesus, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, und ignoriert sie weiter. Die zweite Ablehnung. Und selbst das ist nicht genug. Sie hört nicht auf. Sie sieht sich verzweifelt, ihre verzweifelte Situation, und sie will nicht aufgeben, weil sie weiß, sie kann es nicht ändern und ihre einzige Hoffnung ist Christus. Und sie gibt nicht auf und sie wird ein drittes Mal abgetan. Und hier heißt es, es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Jesus schweigt. Jesus lehnt sie ab. Jesus vergleicht sie mit einem Hund. Oder mit einem Haushund, wie wir es letztes Mal schon gehört haben. Aber die Bezeichnung Hund ist demütigend, erniedrigend und auch beleidigend. Stell dir vor, du wärst in der Situation. Würdest du nicht irgendwo an einem gewissen Punkt sagen, so nicht, ich bin auch ein Mensch und ich habe auch meine Rechte. Oder das ist einfach nur unhöflich. Aber sie gibt nicht auf. Wie oft sagen wir, wenn uns jemand beleidigt, wenn uns jemand irgendwie erniedrigend anschaut, wie oft sagen wir, das ist aber unverschämt, was erlaubst du dir? Das kannst du doch nicht machen. Aber unser Herr bezeichnet diese Frau als eine Hündin und sie sagt, ja, das mag sein. Aber höre meine Not, hilf mir. Schau, Kinder sind in einer Position von Recht und Privileg. Kinder sind Erben. Kinder haben Rechte im eigenen Haus. Während Hunde, die im Haus leben, sie haben keine Rechte, sie haben keine Position, sie haben nichts von all dem. Und wir haben das heute auch in der Schriftlesung gehört, Matthäus 7 in der Bergpredigt. Was Jesus hier eigentlich tut, ist das, was er seine Jünger gelehrt hat. Und er wiederholt im Prinzip genau das, was wir in Matthäus 7, Vers 6 gelesen haben. Und er vergleicht sie und sagt, was heilig ist, Matthäus 7, soll nicht den Hunden vorgeworfen werden. Sie ist eine Unheilige. Sie ist eine Nicht-Israelitin. Sie ist eine Hündin. Das heißt, Matthäus gibt den Heiden keinen Krümel an Hoffnung. Und Jesus, er wiederholt eigentlich genau das, was er zuvor seinen Jüngern gesagt hat. Und diese Frau, sie greift dieses Bild auf, sie akzeptiert es, diesen Vergleich, und halte hier dir diese Demut vor Augen. Sie nimmt es hin und sagt, ja, Herr, aber auch Hunde brauchen Nahrung. Auch Hunde müssen irgendwie leben. Herr, geh nicht an mir vorüber. Selbst wenn es nur Krümel sind, die herunterfallen vom Tisch, gib mir etwas. Was für eine Demut, nicht wahr? Und was lehrt uns dieser Abschnitt? Was lehrt uns hier? Und zum einen, der Messias Israels muss zuerst zum eigenen Volk gesandt werden. Er muss zum eigenen Volk gehen. Und das tut unser Herr Jesus. Aber es bedeutet nicht, dass seine Mission dort aufhören muss. Und das tut Jesus gerade im Evangelium nach Matthäus, was an Israeliten was speziell Israeliten vor Augen hat. Genau hier lehrt Jesus diese Wahrheit. Dass nicht nur das Volk Israel braucht Gnade, sondern auch die darüber hinaus sind. Und diese Frau, sie hat offensichtlich etwas von biblischer Theologie verstanden und geglaubt. Sie weiß von der Erwählung Israels, sie weiß von dem Sohn Davids. Und sie weiß, dass das Volk Israel ein Segen und ein Licht für alle Nationen sein soll. Und Jesus sagt, es ist nicht recht. Und die Frau sagt, doch, Herr, es ist recht. Es ist recht. Was für ein wunderbarer Gedanke, was für eine wunderbare Wahrheit hier hervorkommt. Durch diese Prüfung, die der Herr Jesus hier offenbart. Es ist recht. auch sie braucht Brot. Aber was uns das auch lehrt, und was wir auch im Dienen, vor allem als Gemeinde, uns vor Augen halten müssen: Wir müssen zuallererst die Not in der Gemeinde sehen. Wir müssen die Nöte in der eigenen Gemeinde sehen und diese auch angehen, bevor andere adressiert werden können. Es ist nicht recht, wenn das eigene Haus leidet, während andere versorgt sind. Das heißt, wir müssen Prioritäten setzen, was nicht bedeutet, dass wir die Außenwelt ignorieren müssen. Überhaupt nicht. Das macht das Gleichnis sehr deutlich. Aber es gibt uns eine klare Priorität. Wir müssen die Nöte in der eigenen Gemeinde sehen und diese beheben, diese adressieren. Und wenn das getan ist, dann gehen wir den nächsten Schritt hinaus und sehen die Not, wo wir außerhalb der Gemeinde ein Segen sein dürfen. Aber die Priorität ist wichtig. Und wir sehen hier auch diesen Kontrast von den Jüngern und dieser Frau. Halte dir das nochmal vor Augen. Diese Frau, sie hat eine Not. Es geht um ihre Tochter, ihr Kind. Und sie kann sich selbst nicht helfen. Sie kann ihrem Kind nicht helfen. Und sie braucht Hilfe. Und zu wem geht sie? Zum Herrn Jesus Christus. Und du siehst im Kontrast die Jünger, sie sehen diese ganze Arbeit, die sie tun müssen. Und es ist so viel, dass sie auch nicht mehr können. Sie haben keine Kraft. Es ist zu viel. Und doch versuchen sie es zu bewältigen und werden dadurch ablehnend. Anstatt, so wie diese Frau, zum Herrn Jesus zu gehen und mit ihm darüber zu reden. Herr, du siehst, es ist so viel, hilf uns. Wie sollen wir es tun? Und du siehst hier den Unterschied von dem Glauben, nicht wahr? Diese kananäische Frau, die zu Christus kommt und ihn bittet, während die Jünger versuchen, alles einfach zu erledigen und zu bewältigen. Und wie ist es bei uns? Wir sehen oft, wie diese Jünger die Not und schauen auf unsere eigene Kraft und wir reden nicht so viel mit Christus darüber, sondern versuchen einfach Dinge zu erledigen. Und die Frau, sie geht zu Christus. Aber ihr Lieben, wir wollen nicht die Jünger verurteilen. Sie sind noch in der Phase des Lernens, nicht wahr? Und genauso auch wir. Und es ist so wunderbar zu sehen, wenn wir die Jünger anschauen, wie oft sie versagen oder Dinge äußern, die einfach als reifer Christ sagst du, was ging da schief bei ihnen? Aber sie geben uns so ein positives Beispiel, woraus wir lernen dürfen. Sie helfen uns zu sehen, sodass wir auch dankbar sein dürfen für dieses Ereignis, dass wir selbst nicht nur versuchen müssen, alles zu bewältigen, alles zu erledigen, sondern unsere Priorität richtig setzen und erst zu Christus reden, mit Christus über unsere Situation reden, mit Christus über unsere Auslastung reden, um so selbst erst diese geistliche Kraft zu haben, um für andere ein Segen zu sein. Und das ist so notwendig. Das ist so notwendig. Wir haben gesehen, dass Jesus barmherzig ist und dass er durch diese Prüfung dieser Frau, diesen Kontrast von den Jüngern, die versuchen einfach Dinge zu erledigen und zum anderen diese kananäische Frau sehen, die genau zu Christus kommt und Hilfe bei ihm sucht. Und lass uns zuletzt im dritten Punkt diese Demut anschauen, die Türen öffnet. Wir lesen das immer wieder, ich habe das vorher schon gesagt, dass Jesus bewegt ist von der Not, die er sieht, nicht wahr? Jesus, er ist innerlich bewegt und es ist so erstaunlich, wenn wir darüber nachdenken, wenn Jesus sagt in Matthäus 11, ich meine Vers 28 und 29, Er ruft, wer mühselig und beladen ist, kommt zu mir. Und was sagt er? Ich bin sanftmütig. Ich bin von Herzen demütig. Und es ist so wunderbar zu sehen, warum? Weil dieser Vers uns einen Einblick gibt in das Herz unseres Herrn Jesus Christus. Du findest nicht viele Bibelstellen, die sagen, ich bin dies oder jenes. Aber unser Herr sagt hier, er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist der Kern seines Wesens. Schau, er handelt nicht nur liebevoll, er ist die Liebe. Wenn du die Schale von dem Herrn Jesus Christus wegnehmen könntest und in sein Herz blicken oder schauen könntest, dann würdest du sein Herz brennend voller Liebe wiederfinden. Und das ist so bemerkenswert, weil wir das auch immer wieder sehen, nicht wahr? Wenn du schaust, er sieht diese Menge und er ist bewegt. Er sieht diese Not, er will ihnen helfen. Und Jesus hört nicht auf. Es ist sein Wunsch und aus Mitleid, dass er ihnen helfen möchte. Das ist das Herz eines Dieners, nicht wahr? Das Herz unseres Herrn Jesus Christus. Und nimm in Kontrast, vielleicht, wenn wir auf uns selbst einen Augenblick schauen und sagen, wenn wir in der Situation sind und wir sehen, jemand hat wieder Not, was sind unsere ersten Gedanken? Weil er kommt nicht zurecht mit seinem Leben. Oder schon wieder braucht er Hilfe. Aber unser Herr Jesus, es ist wie, er sieht die Not und sein Herz ist dorthin gezogen. Er sieht Arme und Bedürftige und sein Herz ist dorthin gezogen. Er will ihnen helfen. Er sieht Kranke und sein Herz ist hingezogen. Er will ihnen helfen. Das ist das Herz unseres Herrn Jesus Christus. Und darum ist es für uns so wichtig zu sehen und zu verstehen, wie wir uns selbst immer wieder prüfen dürfen, wie wir selbst an unserem eigenen Herzen arbeiten müssen, um unser Herz vorbereiten, um anderen zu helfen. Und wie können wir das tun? Wie kann ich mein eigenes Herz vorbereiten, dass wenn ich Not sehe oder Bedürftige sehe, dass ich wie der Herr Jesus Christus reagiere, ausgehe, um zu helfen. Und es ist vor allem wichtig für uns alle, besonders aber auch für Diakone. Wie kann ich mein eigenes Herz vorbereiten, um die Not anderer zu adressieren? Nur ein ganz praktisches Beispiel. Lese die Gleichnisse vom Herrn Jesus. Lese die Gleichnisse vom Herrn Jesus und du wirst lernen und siehst, wie das Herz Jesus Christus in den Nöten reagiert hat. Schau, wie das Herz unseres Herrn Jesus ausgegangen ist, als er diese Samariterin am Brunnen sieht. Und der Text sagt uns, dass er müde war, erschöpft war. Und er sitzt dort am Brunnen und sieht diese Samariterin und er weiß ganz genau, was sie braucht. Denn er weiß, was ihr Problem ist. Und er hält nicht still. Und ich stelle mir so oft, und ich glaube, jeder kann es nachvollziehen, wir sind oft so ausgelaugt, so erschöpft. Und wir sind manchmal, sei es am Bahnhof, sei es im Bus, sei es im Flugzeug, am Flughafen, egal wo wir sind. Ich will einfach meine Ruhe und niemand soll zu mir reden. Und ich will mit niemandem reden. Ich bin einfach nur müde und muss mich erholen. Aber das Herz unseres Herrn Jesus, es geht aus. Er sieht die Samariterin, obwohl er müde ist. Unser Herr Jesus, er wird gerufen, wenn ein Kind im Sterben liegt. Und was tut unser Herr? Er geht hinaus, er sieht die Not und er geht aus, um zu helfen. Und während er auf dem Weg ist, berührt ihn eine Frau an seinem Rock, an dem Zipfel seines Rockes. Und er merkt, eine Kraft geht aus ihm aus. Und er sieht, jemand anderer ist in Not und er wendet sich ihr zu. Oder nimm den Blinden, der nach dem Herrn Jesus ruft. der schreit und nach Hilfe sucht. Und Jesus hört ihn aus der Menge heraus. Es ist wie sein Herz, es wird angezogen wie ein Magnet von der Not anderer. Und er will helfen und er hilft. Und schau, wie Jesus am Grab von Lazarus steht. Und er ist innerlich bewegt über den Tod von Lazarus. Und er weint. Er weint. Er weint darüber, was die Sünde in dieser Welt getan hat. Was für ein Schmerz und was für eine Zerstörung die Sünde über diese Welt gebracht hat. Und er weint darüber. Sehen wir, wie das Herz unseres Herrn hinausgeht, um anderen zu helfen. Studiere das Leben vom Herrn Jesus. Und es wird dein Herz verändern. Und ich möchte dich auch hier ermutigen, erweise Gastfreundschaft. Und das ist so praktisch, wie wir auch aneinander Liebe erweisen können. Und es hilft uns auch, die Nöte anderer zu sehen. Ich möchte uns ermutigen, wirklich diesen Dienst. Es ist ein Dienst, der einfach gemacht werden kann. Und ja, wir sind alle oft unter der Woche erschöpft. Und ja, manchmal wünschen wir uns einfach nur Ruhe. Aber es ist solch ein Segen, wenn wir sehen, da ist jemand. Komm mit mir. Komm einfach zu uns. Zeige diese Herzlichkeit, dieses Einladen. Und es ist so bemerkenswert zu sehen, wenn du jemanden in deinem eigenen Haus hast und du merkst, womit diese Person vielleicht, auch durch welche Zeit sie geht. Und du merkst, was für ein Segen es ist zu hören und vielleicht auch zuzusprechen, einfach Gemeinschaft zu haben, sich gegenseitig im Glauben zu ermutigen. Das ist so ein Segen, den wir auch ausüben dürfen. Und darum ist es auch ein Kennzeichen gottesfürchtigen Lebens. Paulus schreibt im Römerbrief: an den Bedürfnissen der Heiligen Anteil nehmend, nach Gastfreundschaft trachtend. Seid gastfrei, ohne Muren. Lasst uns diesen Dienst üben. Und es ist bemerkenswert zu sehen, was für ein Segen wir aneinander sein dürfen. Bereite dein Herz vor, indem du die Gleichnisse Jesu liest, indem du andere einlädst, indem du Puritaner liest. Und schau, es gibt so viele Männer und auch Frauen, die Dinge erledigen können, die fähig sind. Aber vor allem auch wir als Kinder Gottes, wir müssen nicht nur Dinge erledigen, sondern wir müssen auch unsere eigene Seele im Wort Gottes und im Gebet stärken. Darum schreibt Paulus auch im Timotheusbrief Kapitel 3 über die Diakone, dass sie den Glauben bewahren sollen. Und wie bewahren sie den Glauben? Indem sie genauso im Wort Gottes sind, ihr Herz verändern, sodass sie fähig sind, Nöte zu unterscheiden, sodass sie fähig sind, zu helfen, wie Christus zu reagieren. Und darum ist es so wichtig, dass wir einander diesen Dienst der Liebe, einander dienen dürfen. Wir müssen zuerst unsere eigene geistliche Not sehen, bevor wir die zeitliche irdische Not anderer sehen können und ihnen ein Segen sein können. Lass mich kurz zur Anwendung kommen und ich hoffe, wir haben schon einiges mitnehmen können. Schau, Bedrängnisse erweisen sich manchmal als ein Segen für die Seele. Wir sehen das hier bei dieser Frau. Wir vergessen oft, dass jeder sein Kreuz hat und sein Kreuz zu tragen hat. Jeder hat eine Last, jeder hat ein Paket und jede Last in unserem Leben ist eine Botschaft Gottes an uns, um uns zum Nachdenken anzuregen, uns von der Welt zu lösen, damit am Ende Gutes hervorkommt. Schau, jede Krankheit, jede Versuchung soll uns in die Knie treiben, auf die Knie treiben. Gesundheit ist etwas Gutes, aber Krankheit ist besser, wenn es uns zu Christus führt. Wohlstand ist eine große Barmherzigkeit, aber Armut ist besser, wenn sie uns zu Christus führt. Alles ist besser, als in Sorglosigkeit zu leben und in Sünde zu sterben. Lieber 1000-mal bedrängt und angegriffen sein, wie diese kananäische Frau, und zu Christus zu fliehen, als in Leichtigkeit zu leben, wie der reiche Narr, der zuletzt ohne Christus stirbt und damit ohne Hoffnung. Darum nimm jede Last, die du trägst, als eine Botschaft von Gott für dein Leben, zu Christus zu fliehen. Ein zweiter Punkt. Christen, wir sehen das in den Jüngern, sie sind oft unbarmherzig und ungnädiger als der Herr Jesus selbst. Schau, die Jünger, sie zeigen wenig Fürsorge für diese Frau. Tyrus und Sidon sind unwürdig, die Hilfe des Messias Israels zu empfangen. Sie schicken diese Frau weg. Und es zeigt uns, wir selbst müssen lernen, gütig, freundlich, ermutigend und barmherzig zu sein. Wir müssen den Sinn Christi in uns pflegen. Und gleichzeitig müssen wir alle immer wieder daran erinnert werden, dass Christus nicht anhand Christen beurteilt werden darf. Es gibt mehr Gnade in Christus als in dem Besten seiner Knechte. Petrus, Jakobus und Johannes, sie mögen sagen, schicke sie fort. Aber solche Worte wirst du niemals aus dem Munde unseres Herrn Jesus hören. Er mag uns manchmal lange warten lassen, aber er wird uns niemals leer wegschicken. Und lass mich mit dem dritten Anwendungspunkt schließen. Und das ist ein so erstaunlicher Vers im Wort Gottes. Und ich glaube sogar einer der erstaunlichsten Verse überhaupt. Du kannst ihn gerne in deiner Bibel markieren. Schau, was der Herr Jesus sagt. Er spricht über das Hochzeitsfest, über das Hochzeitsmahl. Und er sagt, glückselig sind jene Knechte in Lukas 12, Vers 37. Und schau diese Worte, die er sagt. Glückselig sind jene Knechte, welche der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Er spricht von den Dienern. Er spricht von den Knechten, von uns allen. Sie warten, sie sind Diener. Und dann sagt er, wahrlich, ich sage euch, er, das ist unser Herr Jesus, er wird sich schürzen und sie zu Tisch führen und hinzutreten und sie bedienen. Und das griechische Wort ist Diakonesei, das Wort für Diakon. Jesus wird sie am Tisch bedienen und seine Knechte. Dieser Retter, er, der unsere Sünden, unsere Schuld und unser Elend auf sich genommen hat. Er hat das Kreuz und die Schande getragen. Er hat sich zur Rechten Gottes des Vaters gesetzt. Und selbst dort dient er weiter. Wie der Autor im Hebräerbrief sagt, er ist immer noch ein Diener im Heiligtum. Unser Herr, er ist ein Diener. Schau, seine Liebe und seine Gnade sind so überwältigend. Und wenn wir eines Tages vor ihm stehen, gemeinsam mit allen Erlösten seines Volkes und den Verherrlichten in der Ewigkeit, wird unser Herr ein Diener sein. Er wird eine Schürze anziehen und uns bedienen. Das ist so unglaublich. Bei seinem eigenen Hochzeitsmahl wird er uns bedienen. Und wenn du eine Darstellung des christlichen Glaubens haben möchtest, dann ist es das hier. Christus, unser Retter, der gekommen ist, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und ihr Lieben, ich möchte uns wirklich ermutigen, auf Christus und das Herz Jesu Christi zu schauen. Denke niemals über das Dienen. Das ist nur eine Kleinigkeit. Denke niemals über einen Diakon. Das ist nur ein Diakon. Unser Herr, er ist der vollkommene Diakon. Und was für ein Vorrecht es ist, unserem Herrn im Dienen nachzueifern und ihm zu dienen. Möge das Wort, möge der Herr dieses Wort segnen. Lass uns still werden, ich möchte beten.